Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die ersten Teams sind im Urlaub. Trae Young will irgendwie nicht in Urlaub. Wahrscheinlich bräuchten wir alle mal wieder Urlaub. Und trotzdem sitzt er mir wieder verlässlich wie Playoff-Jimmy gegenüber, der trotz Celtics-Niederlage hoffentlich ungerührte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz kurz, bevor wir natürlich zur Glanzleistung deiner Kelten kommen, hast du zufällig den Suns Twitter-Account gecheckt?
Nee.
Ich auch nicht aktiv tatsächlich, aber er wurde mir in meine Timeline gespürt. Ich glaube, Überschrift war How It's Going und links ein Bild von Devin Booker lauthals schreiend im Basketballtrikot in der Basketballhalle während der Playoffs und nebendran Luka Doncic im Urlaub.
Ah, okay. Mhm. Ja. Sympathisch wie eh und je, merke schon.
Ja, ja, ja. Die Kommentare drunter auch so rent-free. ist interessant, dass du im Moment des Triumphs irgendwie an jemanden zurückdenkst oder an jemanden denkst, der eigentlich mit der ganzen Geschichte gerade gar nichts zu tun hat, ne?
Es ist lustig, weil als ich das dritte Viertel jetzt von dem fünften Spiel gesehen habe gegen die Clippers, dachte ich schon auch so, ja, das ist schon ziemlich gut. Weil dieses exzessive Feiern geht mir jetzt schon wieder voll auf die Nerven. Und ich war dann irgendwie, ja, ich habe kurz überlegt, so, wer gibt ihnen denn dieses Jahr dann irgendwann einen mit wie letztes Jahr Luca? Wer sagt dann irgendwann, so, jetzt reicht's? Oder passiert das dieses Jahr vielleicht gar nicht? Ja, also ich meine, es kann durchaus passieren. Das ist, weil sie sind ja jetzt ein bisschen besser als letztes Jahr.
Ja, sie haben eine ultimative Versicherung, ne?
Ja. Aber kurz dachte ich schon auch, Mann, das wäre jetzt irgendwie nett, wenn jemand mal sagen würde, fahr's mal eine Stufe runter, ihr habt jetzt die Clippers ohne ihre beiden besten Spieler eliminiert. So, ist schon okay. Also, Shoutout, Devin Booker, überragend, geile Serie gespielt. Die Freiräume sehr gut genutzt, die sich so ergeben, wenn man so jemanden wie KD da hat. Das ist aller Ehren wert. Das Shotmaking war einfach nur absurd gut. Aber
dreht's mal eine Stufe leiser,
wie Dr. Evil sagen würde.
Ja, einen Grad von Dr. Evil anzunehmen, ist grundsätzlich, glaube ich, ganz gut. Von daher an dieser Stelle sicherlich auch angebracht. Ja, es ist halt so typisch. Ja, wahrscheinlich ersetzen sie bald die grindigen Grizzlies als beliebtestes Team der Playoffs.
Ich glaube, bei vielen Leuten sind sie längst unbeliebter. Ja, weil sie, glaube ich, auch ernster genommen werden. Ich meine, dass die Geschichte mit den Grizzlies und mit Dylan Brooks, das hat mittlerweile, finde ich.
Es geht ja nicht nur um Dylan Brooks, es geht ja um alles, was im Lauf. Also es geht ja um den Absturz der Grizzlies von Everybody's Darling zu was zum Teufel macht ihr da und warum? Der ja, halt ja schon sehr, sehr rapide erfolgt ist.
Ja, aber ich glaube,
also auch gar nicht nur Dylan Brooks. Also weil auch jetzt ich wollte halt auch nicht über Dylan Brooks sprechen, weil
haben wir ja nicht. Das ist okay, ne, aber ich glaube, dass halt so dieser Top-Favoriten-Status halt auch immer dazugehört, ob man jetzt das beliebteste Team ist oder beziehungsweise ob man das unbeliebteste Team werden kann. Und also ich glaube, da sind die Suns halt auch schon ein bisschen prädestiniert dafür, jetzt abgesehen davon, dass die Kollegen Booker, Paul und Ayton halt auch, ja, über die letzten Jahre. Und ich muss nicht sagen, also es ist nicht so, dass ich das irgendwie zu 100% teile, aber sie haben schon relativ viele Leute ein bisschen verärgert, glaube ich, mit ihrem Auftreten, sagen wir mal so.
Wirklich?
Ganz wertfrei. Und insofern hat sich da schon ein bisschen was angestaut. Und wenn so ein Team dann halt noch jemanden wie KD dazu bekommt, hilft es nicht unbedingt dabei, der sympathische Underdog zu werden, dem alle die Daumen drücken. Also ich glaube, abgesehen von Suns-Fans gibt es nicht so viele Leute, die den Suns jetzt gerade die Daumen drücken.
Nee,
ist, so, ist reine Spekulation. Aber
ist rein, ja. Ich muss sagen, ich stehe ihnen halbwegs neutral gegenüber. Ich habe irgendwie, also ich bin jetzt auch kein Freund des Gehabes, war ich bei den Grizzlies auch nie. Muss aber sagen, so der Spieler Devin Booker gefällt mir einerseits gut und andererseits überrascht er mich sehr, sehr positiv, beziehungsweise ich finde schon, also Wahnsinn, wir jetzt sowohl offensiv, was wir ja schon immer gesehen haben, aber als auch defensiv, halt sich da nochmal eine Schippe draufgelegt hat und was er so auf den Court zaubert oder auch gezaubert hat, so in der ersten Runde. Von daher schaue ich ihm relativ gern zu, Kevin Durant schaue ich gern zu. Stimmt natürlich, wenn du noch Mikal Bridges dazu abgibst, Cam Johnson dazu abgibst, das Sympathie-Pendel schlägt halt dann in die andere
Richtung. Und den Bossman.
Der
ist auch nicht mehr da, um Sympathien einzufangen.
Ja, das stimmt. Und er ist aber auch nicht da, um Jimmy Butler einzufangen momentan bei den Bucks, weil irgendwie da war nicht, ne?
Ja.
Aber dazu später noch mehr. Ja, die Suns, keine Ahnung, ich bin...
Also Gratulation an den Einzug in die zweite Runde.
Gratulation an den Einzug in die zweite Runde. Wir werden jetzt über diese Serie selber werden wir heute nicht so wahnsinnig viel sprechen, weil sie halt in den letzten drei Spielen auch ja so ein bisschen an Feuer verloren hat. Westbrook natürlich nicht, aber der Ausfall von Kawhi, da war es dann am Ende dann doch quasi unmöglich für die Clippers, diese Serie zu gewinnen, nachdem Paul George ja von Anfang an nicht dabei war. Von daher müssen wir, also sprechen wir da nicht wahnsinnig viel drüber. Aber trotzdem nochmal kurz Shoutout an Devin Booker, 47 Punkte, 19 von 27 aus dem Feld, 4 von 7 Dreiern, 8 Rebounds, 10 Assists. Zweiter Spieler der NBA-Geschichte mit mindestens 45 Punkten, mindestens 10 Assists bei 70% aus dem Feld in einem Playoff-Game. Der andere, in einem Playoff-Game übrigens, schön, Playoff-Spiel. Der andere?
Weiß ich nicht.
Wenn du raten müsstest?
Sag mir nochmal kurz alle Qualifier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt alle...
Mindestens 45 Punkte, so hörst du mir also zu. Sehr schön. Mindestens, ja. Mindestens 45 Punkte, mindestens 10 Assists bei 70% aus dem Feld. In den Playoffs.
Hat LeBron das mal geschafft?
LeBron selber würde sagen, er wusste vom ersten Tag an, dass er es drauf hat und hat es damals schon gemacht. Nein, LeBron war es nicht. Damian Lillard.
Ah, ja, stimmt. Der hatte ja auch irgendwie mal ein 50-Punkte-Spiel mit über 70% aus dem Feld, ne? Ja. So wahrscheinlich ist es das.
Ja. Der ist ja auch gut, der Damian.
Der ist ganz gut, ja.
Von daher, genau, Shoutout in die Richtung. Und grundsätzlich soll es ja natürlich, wir machen so einen kleinen Abriss heute der Nacht. Müssen natürlich auch gleich über die Celtics sprechen. Und schauen uns dann aber auch vor allem die Teams an, die nicht mehr dabei sind. Was steht denn da jetzt so an? Die Wolves sind raus, die Nets sind raus, schon ein bisschen länger. Die Clippers sind raus. Was kann da passieren? Kann überhaupt was passieren? Was sollte passieren? Was denken wir? Was werden wir denken während des Sprechens? Was überhaupt? Was bewegt uns? Oder bewegt uns auch nicht? Es ist brutal spannend. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, Freunde, Kings, Warriors, was ist da los? Ja, Montag war das los, weil die haben ja nicht gespielt, vergangene Nacht, spielen kommende Nacht. Und wir haben am Montag drüber gesprochen. Nicht hier. Denn es gibt ja eine Alternative. Und zwar unter patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit...
Hi.
Genau. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Und gleichzeitig gibt es da extra Content. Während der Playoffs nehmen wir uns dann hauptsächlich Spielen aus der Nacht an. Also es waren dann quasi am Montag vor allem die Lakers und Grizzlies und die Kings und Warriors. Und natürlich die Cavs und die Knicks. Von daher werden wir zu diesen Serien heute nicht wahnsinnig viele Worte verlieren, zumal sie ja kommende Nacht weitergehen. Und genau, es gibt auch noch andere Formate. Gerade in der Offseason dann werden wir Dinge aus dem Hut zaubern, die im Hut selbst das weiseste Kaninchen noch nicht gefunden hat. Wie auch immer. Und gehen deshalb, damit Ole auch seine Gedanken wieder sammeln kann, gehen wir zur letzten Nacht. Und ich stelle dir ganz kurz die Frage, warum Celtics?
Ja, ist eine gute Frage. Also mal abgesehen davon, dass Trae Young natürlich auch am Ende ein paar ziemlich krasse Würfe getroffen hat. Die Celtics haben schon auch wirklich alles dafür getan, um dieses Spiel nicht zu gewinnen. Also ich glaube, es war das 6 Minuten vor dem Schluss noch mit plus 10 vor. Und halt eigentlich wirklich in einer Situation, wo du es einfach nur zu Ende spielen musst. Aber das Problem ist, sie haben halt irgendwie dann zu dem Zeitpunkt schon damit angefangen, nur noch die Uhr runterlaufen zu lassen und dann contested miese Würfe zu nehmen. Sie haben aufgehört, ihre Offense zu laufen. Sie hatten dann dämliche Turnover. Sie haben hinten nicht die Bretter kontrolliert. Also eigentlich so all die Sachen, die man halt machen muss, um ein Spiel dann einfach zu Ende zu bringen, wo man eigentlich alles, wo sich alles genau richtig darstellt und darlegt, damit man das machen kann. Vor allem, wenn man weiß, dass Das finde ich halt doppelt nervig, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie die Serie deswegen verlieren, aber es ist halt, wenn man schon weiß, dass das nächste Team ja bereits in der nächsten Runde ist, also schon wartet mit den Sixers und dass da die Zeit so ein bisschen für die Sixers arbeitet, weil sie halt darauf warten, dass Embiid wieder gesund wird von der Verletzung, die er gerade hat und es da hieß, ja, wenn es das frühe erste Spiel gibt, dann ist er wahrscheinlich nicht dabei, wenn es das späte erste Spiel gibt, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, es gibt ein spätes erstes Spiel. Das ist halt schon mal relativ dämlich. Und naja, irgendwie ist es halt manchmal einfach so ein bisschen eine Angewohnheit der Celtics, die ein sehr gutes Team sind und die, wenn man schaut, wie es gerade bei Milwaukee läuft, könnte man sogar sagen, eigentlich sind sie ja, müssten die ja jetzt dann die Favoritenrolle quasi so ein bisschen übernehmen, wenn, ja, wenn das da so weitergeht. Aber es gibt manchmal einfach ein bisschen unsouveräne Tendenzen. Und ich glaube, in dem Spiel gab es vor allem unsouveräne Tendenzen. Es gab auch teilweise, finde ich, echt eine komische Defense. Also ich meine, seitdem ich letzte Woche über die ersten beiden Spiele ja eine Kolumne geschrieben habe, wie sie Trae Young verteidigen und wie schwer der sich damit tut, hat er sich stark verbessert. Und ich muss aber auch sagen, dass die Celtics ihm teilweise dann auch einfach zu viel Raum gelassen haben, zu viele Möglichkeiten gelassen haben. Und das hat sich hier jetzt wieder gezeigt, obwohl, das muss man ja dazu sagen, Trae Young hatte jetzt ja wieder kein wahnsinnig effizientes Spiel. Also wieder eher drunter. Aber er hatte halt genug Platz. Er hatte die Möglichkeit, seine Würfe zu nehmen. Wenn er jetzt nicht diese, also jetzt mal abgesehen von dem letzten, mit dem er das Spiel gewonnen hat, aber davor hat er im Spiel auch sehr viele tiefe Dreier genommen, die jetzt keine besonders gute Idee waren, meiner Meinung nach. Mhm. Aber sobald er halt innerhalb der Dreierlinie operiert hat und halt gegen die Drop Coverage gespielt hat, das hat er so viel besser gelöst als in den ersten beiden Spielen, dass es halt schon, dass man da dann auch vielleicht drüber nachdenken muss, sollten wir das vielleicht mal ein bisschen anpassen, weil irgendwie fühlt er sich jetzt mittlerweile doch deutlich wohler damit. Also es wirkt halt irgendwie insgesamt geduldiger. Ja, insgesamt war es halt einfach auch eine gute Reaktion der Hawks. Also ich fand, John Collins war in dem Spiel jetzt auch das erste Mal in dieser Serie wirklich ein guter Faktor. Bogdanovic war gut. Also sie haben sich das schon verdient, aber Boston hätte es abgesehen davon auch einfach zu Ende spielen können und dann reden wir nicht drüber.
Zumal DeJounte Murray ja gesperrt war, nachdem er nach Spiel 4, sorry, ganz kurz, muss ich nachrechnen, den Schiedsrichter so ein bisschen lautstark angegangen ist und ihn dabei auch wohl berührt hat. Deshalb war
wenigstens hat er eben mal nicht in die Eier getreten oder so.
Genau, wie gesagt, er hat sich, wobei, er hat sich ein bisschen verabschiedet vom Code der Playoffs, dass man eigentlich, wenn man stinkig ist, auf jemanden schon auch mal in die Eier treten kann. Sollte ja auch eigentlich.
Oder hauen,
genau, je nachdem, welche Extremität gerade in der Nähe ist. Aber war das vielleicht auch so ein bisschen dann die Idee, weil ich war schon so ein bisschen überrascht natürlich, wie weit Jaylen Brown hat ja Trae verteidigt beim letzten Wurf, aber dass er halt so weit abgesunken ist, dass genau das halt die Überlegung war. So, okay, wir schauen, dass er eben nicht tiefer in die Zone kommt und geben ihm halt diesen ganz langen Dreier, den er ja irgendwie kann, der aber halt auch oft genug nicht fällt. Und dann ist er halt dieses Mal gefallen. Dann war es halt dann da irgendwie Pech. Meinst du, es war so ein bisschen das Ding, okay, wir geben ihm den Platz und wenn er trifft, okay, wollen wir natürlich nicht, aber dann ist es halt so.
Ich glaube, das wäre zu sehr Galaxy Brain. Also es kann schon sein, aber irgendwie
ist dafür bin ich bekannt, natürlich, abgesehen davon.
Ich meine, also es kann ja auch sein, dass die Celtics das ge-Galaxy Brained haben, aber eigentlich weißt du, in der Situation, wo die Uhr abläuft, ja, mit dem Wurf kann er jetzt das Spiel entscheiden. Und also auch wenn er den nicht immer trifft, er trifft ihn ja oft genug, dass ihm den bisher auch noch kein Coach verboten hat, weil er, glaube ich, insgesamt vor diesen tiefen Dreiern trifft er so ungefähr 30%. Das ist nicht wirklich super effizient, aber so für einen potenziell spielentscheidenden Wurf in letzter Sekunde oder in dem Fall ja 1,1 Sekunden vor Ende, ist es nicht die schlechteste Option. Deswegen, da musst du eigentlich schon richtig drauf sein.
Ja.
Die Frage ist halt vielleicht, ob der in der Situation nicht besser Derek White ihn verteidigt hätte oder jemand anders als Brown, weil glaube ich, also jetzt abgesehen davon, dass Brown am Ball auch ein guter Verteidiger ist und natürlich auch groß ist, habe ich das Gefühl, dass White am besten die Tendenzen von Trae Young irgendwie lesen kann und vielleicht am besten reagiert hätte, aber so oder so, es war auch ein geiler Wurf, den er da getroffen hat. Also das sagen. Kann man in dem Fall auch anerkennen. Mich nervt eher alles, was davor passiert ist.
Ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, ist das, weil du hast ja auch gesagt, so die Celtics haben diese Tendenz, sie hatten sie in der Vergangenheit, sie sind jetzt wieder. Ja, man kann natürlich auch, wenn man es wohlwollend in Anführungszeichen formulieren will, kann man sagen, okay, sie waren im Bewusstsein, dass sie das deutlich bessere Team sind, dass sie diese Serie im Normalfall auch gewinnen werden. Haben sie es ein bisschen schleifen lassen, haben jetzt irgendwie so ein bisschen eine von Latz geknallt bekommen, ist jetzt halt blöd gelaufen. Jetzt machen sie halt im nächsten Spiel zu, ist jetzt in Anbetracht der Embiid-Situation ungünstig. Trotzdem, ja, nicht weiter tragisch. Oder ist es sowas, was dir so mit Blick auf die restlichen Serien so ein bisschen Sorgen bereitet, einfach weil du dann denkst, okay, es gibt natürlich vielleicht, also jetzt war es eine Situation vielleicht so ein bisschen ja, Sloppiness quasi, es kann aber auch eine Situation sein, in denen du halt so ein bisschen unter Druck stehst und wenn du es dann machst und wenn du dann halt genau wieder in solche Muster verfällst und dann in den Hebel nicht umgelegt bekommst gegen bessere Teams, dann kann es halt sein, dass dir die Serie irgendwie entgleitet. Ist es so ein Ding, hattest du vielleicht auch gehofft, dass sie diese Angewohnheit etwas besser im Griff haben?
Ich glaube, dass viele gute Teams das haben, dass sie manchmal sich da ein bisschen zu sehr dann zurücklehnen. Also ich meine, dass Denver sich jetzt hinten raus dann zweimal richtig schwer getan hat mit Minnesota, wäre vielleicht eigentlich auch nicht wirklich nötig gewesen, aber ist jetzt so. Also das mag dann mal passieren. Was ich halt denke, was gerade bei den Celtics, was die immer beschäftigen sollte, gerade auch wenn man sieht, wie viele Verletzungen es jetzt schon wieder gab in den laufenden Playoffs, jedes zusätzliche Spiel erhöht die Chance, dass Robert Williams sich verletzt. Und das ist nicht gut.
Ja.
Und insofern sollte man halt, also ja, wäre meine Hoffnung und auch Erwartung, dass, also gerade wenn man 5-6 Minuten vor Schluss noch mit 12 Punkten führt, dass man es halt einfach zu Ende spielt und da dann auch sieht, okay, Leute, nächste Runde wird es wahrscheinlich eine etwas schwierigere Aufgabe. Das hier bringen wir jetzt einfach schnell professionell zu Ende und gut ist. Also meiner Meinung nach sollte man das schon hinkriegen können, aber.
Jetzt halt in Spiel 6, ne?
Vielleicht auch nicht, vielleicht auch erst in Spiel 7. Weil es geht ja jetzt nach Atlanta. Kakao!
Übrigens geil, Grant Hill hat ja während des Denver-Spiels wurde verkündet, dass die Hawks gewonnen haben. Hat,
glaube ich, ja, er hat es auch gemacht.
Ja. Die Hawken. Auch eine schöne Ansammlung. Ich bin, also eigentlich.
Ist Grant Hill nicht sogar Part-Owner der Hawks?
Oh, da ist er? Stimmt, kann sogar sein, ja.
Dann ist es, dann finde ich das befangen und dann sollte er sofort alle anderen Jobs abgeben.
Absolut. Weil Objektivität, ne? Bei Sportkommentatoren.
Ja, er ist Co-Owner. Ich habe keinen Mist erzählt. Also, ja.
Wow. Interessenkonflikt fast schon eigentlich.
Also, ja.
Haben wir da jetzt was aufgedeckt eigentlich? Irgendwie einen größeren Skandal, was irgendwie so innerhalb der NBA abläuft?
Sollten wir das da dritte mal, Auge ist offen.
Ja. So, wir sollten da weiter graben.
Ein Staubkorn im dritten Auge, deswegen blinzelt das sehr heftig.
Ja. Puh. Weiß gar nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen. Ja, Sloppiness oder beziehungsweise so dieses, man hat es eigentlich im Griff. Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz noch auf die Bucks zu sprechen kommen, auch wenn wir es nicht zu intensiv machen sollten, weil, wie gesagt, geht kommende Nacht weiter. Und es könnte nämlich jetzt kommende Nacht vorbei sein für die Bucks, für den ganz großen Favoriten. Ein Faktor natürlich, Lord James Butler, der Dritte, der ja auch wieder wahrscheinlich 10 Louvre fertige Kunstwerke aufs Parkett gezaubert hat mit seinem Spiel 4. 56 Punkte, ich glaube, wie viel waren es im letzten Viertel? 19 oder so, bin ich, oder sehr viele auf jeden Fall.
Du musst diese Sachen einfach nachgucken.
Ich muss sie einfach nachgucken.
Es sind so viele Spiele, ich weiß das nicht immer
auswendig. Manche Dinge fallen mir dann so im Sprechfluss ein. Ich denke, das wäre total geil, wenn ich die Informationen gehabt hätte. Eigentlich ist ja, genau, egal. Auf jeden Fall ein Faktor, ein ganz, ganz großer Faktor. Der andere große Faktor, fand ich aber auch, war die Art und Weise, wie die Bucks es hinten raus sich haben auch nehmen lassen, weil die Bucks ja im Endeffekt auch dieses komplette Spiel unter Kontrolle hatten. Also von Anfang an geführt, 15-5, kurz vor Ende des dritten waren sie mit 13 vorne, geben dann irgendwie 6 Punkte blöd her, waren dann im vierten nochmal auch ewig lang, ich glaube bis kurz vor Schluss waren es ja auch 10 Punkte, bis die Heat dann den Run gestartet haben, den finalen Run sozusagen, hatten eigentlich alles im Griff. Und ja, dann, und das ist natürlich, sind die Heat dann unangenehm, natürlich hast du auch bei den Heatern neben Butler hier den Random Guy Catching Fire, in dem Fall mit Caleb Martin. Nicht, dass Caleb Martin Random Guy wäre, aber er ist jetzt, du weißt bei den
Heat. Aber er ist schon ein Random Guy.
Aber bei den Heat ist halt so das Ding, keine Ahnung, du hast halt irgendwie 5 Leute, bei denen du halt nicht weißt, welcher jetzt irgendwie auf einmal dir 5 Dreier reinballert und auch mal über Giannis. So, ne? Und das sind natürlich so Faktoren, dann wird es irgendwie ganz gut verteidigt, sie kriegen Chris Middleton in den Griff und so. Da gibt es natürlich Faktoren auf Seiten der Heat, die da auch eine Rolle spielen, dass die Bucks Offense nicht mehr so gut funktioniert. Trotzdem, ja, sind es dann. Und dazu gab es ja noch gute Antworten der Bucks teilweise auch. Also ich glaube, es war sogar der Martin-Dreier, den Jerry Holiday direkt mit einem Dreier beantwortet hat. Und dann, ja, frage ich mich dann, okay, was ist es, was ist denn, wie kann dir trotzdem so ein Spiel entgleiten, wenn du eigentlich wirklich das bessere, das tiefere Team bist, bei dem jetzt man nicht irgendwie schauen muss, dass man seinen zweitbesten Scorer im Wechsel mit Duncan Robinson und Kevin Love irgendwie ersetzt, wie es ja teilweise der Fall. Also vereinfacht gesagt natürlich, da gibt es natürlich noch mehrere, die dann nicht 1-1 in die Bresche springen. Aber Was ist das bei den Bucks? Ist es bei den Bucks irgendwie, dass ihnen dann doch diese, naja, permanent verlässlichen Schützen irgendwie fehlen oder Offensivkräfte, beziehungsweise dass, wenn Middleton dann eben kein so gutes Spiel hat, kein so auffälliges Spiel hat, dass dann einfach so diese zweite konstante Scoring-Stütze fehlt? Ich meine, in dem Fall hat, in dem Spiel Brook Lopez offensiv sehr gut, aber ich kann's gar nicht packen, was es dann war, jetzt mal abgesehen von Butler und was die Bucks dann irgendwie so aus dem Konzept gebracht hat.
Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass halt am Ende, glaube ich, die Heat im vierten Viertel, auch als sie das Spiel dann gedreht haben, Lineups drauf hatten, wo du eigentlich denkst, da ist ja fast überall Fläche da, die du attackieren kannst. Also wenn da irgendwie Lowry, Vincent, teilweise Duncan Robinson stehen, da musst du eigentlich schon als bestes Team der Liga einen Weg finden, das auszunutzen. Und das hat mich schon auch ein bisschen, also einerseits erschrocken und andererseits auch mal wieder daran erinnert, dass das halt bei den Bucks in den Playoffs einfach auch ein wiederkehrendes Thema ist. Mhm. Also selbst in dem Jahr, wo sie Meister wurden, hatten sie, glaube ich, von allen Playoff-Teams die 11th beste Offense. Letztes Jahr hatten sie die schlechteste Offense. Gut, da hatten sie auch keinen Middleton. Und das ist dann natürlich auch dabei ein entscheidender Faktor. Aber
und sie haben erst noch gegen Chicago gespielt, was natürlich grundsätzlich brutal ätzend ist für einen.
Das war wahrscheinlich das größte Problem.
Ja, ich glaube auch, das hat sie sehr, sehr runtergezogen.
Also ich glaube nicht, dass das an der Serie gegen Boston lag. Das war wahrscheinlich mehr Chicago.
Ja.
Ja, aber also das ist ein wiederkehrendes Thema in den Budenholzer-Jahren. Und also teilweise so diese mangelnde Flexibilität und der mangelnde Plan, den sie dann am Ende offenbart haben, das hat mich schon auch gewundert. Ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, also es fehlt relativ offensichtlich noch ein zusätzlicher Playmaker. Sie haben Joe Ingles. Ist das nicht eigentlich genau die Situation, wo man so einen Spieler dann nochmal reinbringen könnte, einfach nur, um mal zu gucken, wie es ausprobiert? Mhm. Oder denke ich mir dann halt manchmal, nicht zu gucken, wie es ausprobiert, um auszuprobieren, wie es aussieht. Ja. Das wollte ich eigentlich sagen.
Ja. Man kann auch gucken, wie es aussieht. Aber
man kann auch gucken, wie es ausprobiert. Ja. Du weißt, wie es ist. Nee, aber da würde ich mir manchmal halt schon auch einfach ein bisschen mehr Flexibilität wünschen und ein bisschen mehr. Offensichtlich fehlt uns gerade irgendwie so ein bisschen die Idee. Die Würfe, die wir rausgespielt haben, waren, also viele davon waren halt jetzt auch keine wirklich guten Looks. Und dann muss es vielleicht einfach so, setzen wir noch einen zusätzlichen, erfahrenen, guten Pick-and-Roll-Playmaker rein, der, wenn er jetzt nicht selber den Ball hat, auch einen Dreier treffen kann und dadurch das Feld halt irgendwie noch zusätzlich breit macht. Sie haben da vielleicht Defense priorisiert, aber das ist halt auch das Ding. Wenn du Defense priorisierst und 41 Punkte im letzten Viertel kassierst, und Jimmy Butler dich halt einfach,
also ich weiß, du die falsche Priorität sagen, gesetzt.
Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Jimmy Butler leichte Würfe getroffen hätte. Ne? Das war ja schon auch eine Out-of-Body-Experience, was er hatte. Also wirklich einfach unglaubliches Spiel. Aber
Wahnsinn.
Auch da, ich weiß, es ist nicht der gewöhnliche Gameplan der Bucks, da dann einen zweiten Spieler zu schicken, es zu forcieren, dass der Ball halt nicht in Jimmy Butlers Händen ist. Aber in so einer Situation, man könnte vielleicht mal drüber nachdenken. Ja. Man könnte auch drüber nachdenken. So, die Drop-Defense wird offensichtlich in diesem Matchup gerade schon einigermaßen effektiv attackiert. Vielleicht müssen wir da noch mal was überdenken. Das ist aber halt, das ist, also so ein bisschen diese mangelnde Flexibilität ist halt schon seit Jahren, finde ich, immer mal wieder, kommt das bei den Bucks zum Vorschein als ein Problem, das sie einfach haben. Und letztes Jahr kam das, finde ich, nicht so zum Vorschein, weil man da halt wusste, okay, so viele Optionen gibt's auch nicht, weil halt einfach ein sehr wesentlicher Faktor fehlt und sie halt trotzdem die Celtics in ein siebtes Spiel gezwungen haben, sie da halt einfach von Giannis getragen wurden und wahrscheinlich so ziemlich das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausgeholt haben, aber das ist jetzt gerade nicht der Fall. Gut, es war auch ein bisschen neue Situation dadurch, dass Giannis halt auch erst dann kurzfristig zurückkam. Ich finde, er hat zwar also als Playmaker drei Viertel lang ein ziemlich überragendes Spiel gemacht, aber er war jetzt, also als Scorer nicht der überdominante Giannis, den wir auch schon öfter mal gesehen haben.
Ja.
Aber ja, einfach so diese Bereitschaft im Moment dann auch mal zu reagieren, was Neues auszuprobieren, das fehlt mir halt einfach manchmal. Und dann kannst du das insgesamt auf jeden Fall bessere Team sein, weil, also das würde ich bei der Serie nach wie vor sagen, dass das in Bestbesetzung sollte Milwaukee das auf jeden Fall regeln, aber sie hatten halt Giannis am Anfang nicht und sie hätten dieses Spiel gewinnen müssen, haben sie aber nicht und jetzt kämpfen sie gegen die Elimination und das, eigentlich darf das nicht passieren, aber
nee, auch in dem Spiel nicht. Also
alle Jubeljahre kommt sowas halt mal vor.
Ja, ja. Ja, ich meine, Giannis, ich fand generell, also auch so am Anfang in der, also defensiv gab es auch so ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, er ist jetzt nicht so, sei, also so ein bisschen was fehlt so an Explosivität auch. Also wir, ich glaube, es gab mal ein Pick and Roll, als er quasi theoretisch eigentlich aushelfen müsste, aber er war halt so dieses, oder was heißt müsste, aber als er eigentlich ausgeholfen hat, aber so einen Schritt zu spät war, oder auch so, Butler hat sich einmal so um ihn rumgedreht und es war halt eben, normalerweise ist er da halt schneller da, keine Ahnung, er wirkt jetzt auf mich jetzt nicht so bei 100%, was wahrscheinlich auch irgendwie normal ist, aber ich finde auch, was du sagst, ist irgendwie selbst bei dieser Out-of-Body-Experience von Jimmy Butler hätten sie das Spiel nicht locker, aber gut gewinnen können. Und selbst dann, du hättest quasi defensiv gar nicht so viel anpassen müssen, es hätte einfach nur offensiv ein bisschen besser laufen müssen. Und dann bist du bei dem Punkt, den du angesprochen hast, ob du dann vielleicht wirklich Joe Ingles reinbringst, den du ja sicherlich in einem Kostüm mit Giannis, mit Holiday, mit Lopez meinetwegen auch sicherlich irgendwie verstecken kannst, zumal die Heat jetzt dann ja schon auch versucht haben, die Jimmy Butler Experience voll mitzunehmen und entsprechend du dann vielleicht defensiv gar nicht so wahnsinnig viel geopfert hättest. Ich meine, es gab die ein oder andere Szene, in der, also im Laufe des Spiels, in der Ingles jetzt vielleicht einen Schritt zu spät war, aber da ist er ja auch nicht allein. Aber du hättest zumindest offensiv einfach ein bisschen mehr Ruhe reingebracht, weil das hat halt schon gefehlt. Sie haben halt attackiert, aber halt oft halt, wie es dann so bei den Bucks nochmal aussieht, so ein bisschen Kopf durch die Wand mäßig. Und dann, ja, wie du sagst, da hätte vielleicht jemand, der mal die Hand hebt und sagt, ruhig, Jungs, ruhig, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber haben sie nicht gemacht. Jetzt ist 1-3, geht zurück nach Milwaukee und wir sind sehr gespannt, ob's das große Comeback gibt.
Ja, zwei Sachen habe ich dazu noch. Erstens, Jimmy Butler ist jetzt seit 2019 bei Miami. Wie viele der besten Playoff-Leistungen überhaupt hatte er seitdem? Also wenn du so auf so Top 15. Weil ich habe mal so überlegt, so das war jetzt natürlich irgendwie die Krönung. Aber es war auch nicht das Einzige über die letzten Jahre. Also, nee. Er hatte letztes Jahr gegen Boston auf jeden Fall auch mindestens zwei Spiele, wo man dachte, eigentlich geht's nicht viel besser. Also, er hatte in Game 6 47 Punkte, 55% aus dem Feld, 9 Rebounds, 8 Assists und irgendwie noch 4 Steals. Also, nee. Auch wo man denkt, eigentlich kannst du als NBA-Spieler nicht viel mehr machen. Er hatte auch in den Finals gegen die Lakers 2020 hat er auch irgendwie ein 40-Punkte-Triple-Double irgendwie gehabt, wo er 70% aus dem Feld geworfen hat. Also wenn man bedenkt, dass Jimmy Butler irgendwie so in der Regular Season schon auch immer ein sehr guter Spieler ist, aber auf jeden Fall, also ich habe ihn jetzt über die letzten Jahre nie ernsthaft in der MVP-Konversation überlegt. Ich hatte überlegt, dieses Jahr, ob ich irgendwie dafür argumentieren kann, dass er auf Platz 5 landet, aber also weil seine individuellen Zahlen halt sehr gut waren und er auch mehr gespielt hat als in den letzten Jahren, aber er war, also Miami war ein Play-in-Team, ne? Deswegen so richtig ernsthaft habe ich es dann auch nicht verargumentieren können, aber dass das halt, also dass so ein Spieler dann in den Playoffs immer wieder so krass hochschaltet und so dominant auftritt, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert und also ja, ich glaube drei aus den Top 15 hat er bestimmt. Wäre mal interessant, so eine Liste aufzustellen. Ja, vielleicht so ein bisschen in der Offseason mal.
Ja. Aber, ja.
Ist schon absolut ein legendärer Playoff-Performer. Kann man echt nicht anders sagen.
Ja, umso härter so aus der Perspektive, wenn dieser Spieler mal eine sehr lange Zeit für, in Anführungszeichen, dein Team gespielt hat und du dir denkst, warum hat man es nie hinbekommen, den einfach glücklich zu machen, dass er bleiben möchte? Und warum hat man das also natürlich, die Entwicklung, ne, war da ja noch nicht abgeschlossen, aber warum hat man es nicht gesehen, dass es sich theoretisch lohnen würde, diesen Spieler glücklich zu machen und nicht für Zach LaVine und Lauri Markkanen und noch Chris Dunn zu traden?
Und warum war er zwischendurch auch noch bei zwei anderen Teams, bevor er in Miami gelandet ist?
Ja, auch das.
Ja, also man kommt bei Butler immer wieder an das Thema. Ja. Man denkt dann auch, ja, okay, er ist halt auch ein bisschen schwieriger Typ und er hat also in Minnesota seinen Abgang forciert. In Chicago waren sie am Ende ja auch mit ihm nicht super glücklich und in Philly hat er den Coach gehasst. Aber er war halt auch einfach gut und so die Kombination mit ihm und Embiid hätte halt den Osten auch regieren können, wenn man ehrlich ist.
Ja, absolut. Absolut. Und ich glaube halt, bei ihm mittlerweile ist es halt schon auch so ein Ding, okay, er muss halt, also er hat halt gewisse Ansprüche sozusagen und es ist eher so.
Möchte auch, dass die Sonne scheint. Deswegen
er möchte auch, dass die Sonne scheint. Deswegen war Chicago natürlich ein kompliziertes Unterfangen. Nein, aber so dieses, dass sportlich gewisse Dinge erfüllt sind und auch was die Leute um ihn rum angeht und deren Einstellung vor allem angeht, dass da gewisse Dinge erfüllt sind. Und dann, ja, war es halt, naja.
Es tut mir leid, ich wollte eigentlich kein Salz in die Wunde streuen, sondern ja, eigentlich nur würdigen, was für eine krasse
Sportler
über die letzten 4 Jahre bei Miami hat.
Ja.
Vor allem einmal war halt auch einfach ein Sweep, aber halt komplette Dominanz der Bucks über Miami in der ersten Runde drin. Also legendärer Playoff-Run. Ja,
genau. Wo er auch, glaube ich, scoringmäßig echt nicht gut aussah.
Also, er sah richtig schlecht aus. Er wurde von Giannis halt da ziemlich viel direkt verteidigt und auch also halt einfach rausgenommen, aber.
Ja, das ist das Ding, ne? Also dieser Giannis-Ausfall ist halt schon einfach, also nicht, dass ich jetzt sagen will, ja gut, Butler war ja abzusehen, dass er jetzt dieses Spiel abliefert. Nee, aber also.
Er spielt halt gegen Holiday die meiste Zeit. Holiday ist halt auch ein überragender Verteidiger.
Ja, also,
das sind wirklich schwer verdiente Punkte, die der macht.
Ja, aber es ist halt so, also diese Kackverletzung, es langweilt mich trotzdem. Wie gesagt, ich relativiere nichts, sondern es ist einfach trotzdem halt, es war halt unnötig. Es gäbe halt die Serie ist ich sähe sie lieber, wenn alle da wären, vor allem die Besten halt da wären. Und Hero ist natürlich auch bitter.
Ist trotzdem, die aber
wenn, nee, ist mir nicht egal. Nee, ist mir nicht egal. Trotzdem, wenn jetzt gerade Kevin Love sich über einen eigenen Dreier freuen, dann denke ich mir, du Arschloch. Nein, ich meine nicht, du Arschloch wärst gemeint.
Was?
Du Sack.
Hast du gesehen, dass Myers Leonard für einen Korb der Heat gejubelt hat, weil er kurz vergessen hatte, dass er nicht mehr für die Heat spielt, sondern jetzt bei den Bucks auf der Bank sitzt?
Das war relativ lustig.
Echt jetzt? Ja, da hat er sich kurz tragen lassen von den Emotionen. Bis zu 4/5 oder sagen wir vielleicht eher 3/4 gefüllten, wie heißt das Ding jetzt?
Es ist mir sogar aufgefallen während des Spiels.
Kaseya Center.
Was war es vorher hier, diese Krypto-Bank,
Kurzzeitig hat auch mal Pornhub versucht, die Rechte zu kaufen und hat sie aber nicht bekommen. Oder war es Brother? Irgend so eine zwielichtige Organisation. Ja. Und davor war es mal American Airlines.
Hat nicht zur Heat Culture gepasst, oder was?
Nicht so richtig.
Derlei.
Obwohl man das ja auch ganz leicht verbinden könnte. Aber hören wir auf damit. Was ich noch kurz zusätzlich anmerken wollte.
Stimmt, du hattest noch einen zweiten Punkt.
Genau. Die Heat konnten über die gesamte Saison kein Scheunentor von draußen treffen und treffen jetzt irgendwie, glaube ich, die Hälfte ihrer Contested Dreier in dieser Serie oder sogar 52% oder so. Und das wird absolut nicht haltbar sein. Aber es ist halt scheißegal, weil sie müssen jetzt nur noch ein Spiel gewinnen und sie haben 3 Möglichkeiten dafür. Also noch ein heißes Shooting Game, noch einmal Jimmy Butler macht alles platt, Spiel, und dann sind sie halt in der nächsten Runde. Also diese gottverdammten Heat, sie sind halt die Untoten.
Sie sind wirklich die Untoten. Was dein Tweet, glaube ich, du hast getwittert, oder? Dass Pat Riley auch so aussieht wie der Night King manchmal.
Nein, der sieht aus wie der eine andere von den White Walkers. Der Night King ist Butler selbst.
Also
der Night King
ist Butler selbst, okay. Ah ja, stimmt. So
war's. Ich würde schon sagen, dass er die Geschichte trägt. Ich meine, man könnte jetzt auch noch scherzen, dass Zeller und Love auch so ein bisschen alt aussehen. Aber das ist, lass uns einfach mit was anderem weitermachen. Shoutout an die Heat, Shoutout an Jimmy Butler. Und
absolut. Und damit vielleicht zu den Teams, die jetzt schon Urlaub haben, die schon durch sind.
Sollen wir vielleicht eigentlich auch noch ganz kurz Ime Udoka erwähnen?
Ime Udoka.
Bei den Raketen.
Wir hatten ja Montag zu Nikolaus Krankenschwester spekuliert, wie viele andere ja auch. Ich meine, das war ja eigentlich so, die Spotzen pfiffen das ja von den Dächern, ne? Dass der Nikolaus gerne nach Houston will. Und jetzt ist Ime.
Ja, vielleicht hat der Nikolaus auch auf einen anderen Job spekuliert. Oder tut das noch immer. Who knows?
Hast du eine Idee?
Naja, also ich glaube, das hängt davon ab, was jetzt noch in den Playoffs passiert, aber also.
Ob die Bucks jetzt rausgehen zum Beispiel, meinst du?
Zum Beispiel. Also, oder auch, wenn die Sixers in der nächsten Runde rausgehen sollten oder so, auch, keine Ahnung, wenn die Celtics raus. Also es gibt ja genug Teams, wo es passieren könnte, dass was frei wird, die vielleicht auch, also, oder ziemlich sicher einen direkteren Weg zu Contention haben, als die Rockets, die halt noch ganz am Anfang stehen und die zwar Talent haben, aber sonst halt momentan noch nicht ganz so viel.
Ja.
Oder nichts, könnte man auch möglicherweise sagen. Von daher, also ich glaube, Nick Nurse, der wird auf jeden Fall auch einen Job bekommen, aber welcher, das wissen wir, glaube ich. Also vielleicht überwältigt ihn jetzt auch irgendjemand mit einem super Angebot und wir wissen es nächste Woche, aber vielleicht lässt er sich auch einfach noch Zeit und wartet, was halt offen wird. Weil ich glaube schon, dass er wahrscheinlich der erste Name auf der Liste sein wird, jetzt wo Udoka weg ist, spätestens.
Er hat Detroit schon 9? Oder sind die noch im
ich müsste das wissen.
Ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich weiß solche Sachen ja nie, frage
ja immer dich. Ja, und ich gucke das jetzt mal ganz kurz nach. Ja,
weil das wäre ganz interessant, weil wenn, nehmen wir mal an, First Pick und so, oder ja doch, First Pick, Kate und Wembanyama ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant als Coach.
Nee, ist noch dran. Es ist noch kein...
gibt noch nichts, ne? Ja, genau. Von daher, ja, also Nikolaus Krankenschwester hat sein, vielleicht noch, bevor wir zu Yudoka kommen, hat für dich oder sein Standing bei dir etwas gelitten, so durch dieses Jahr, vielleicht auch durchs letzte Jahr, dadurch, dass die Raptors eigentlich dann doch sich jetzt über einen längeren Zeitraum mit den immer selben Problemen rumgeschlagen haben, die natürlich einerseits mit der Kaderzusammenstellung zu tun haben, die aber andererseits vielleicht auch, also ja, vielleicht anders lösbar gewesen wären oder zumindest im Ansatz anders lösbar gewesen wären?
Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Also vor 3 Jahren oder so hätte ich vielleicht noch gesagt, dass er fast auf Augenhöhe mit Spo ist oder sogar vielleicht besser ist als Spo. Also ich glaube, dass er extrem kreativ ist und auf jeden Fall auch, also nach wie vor finde ich, dass er ein sehr guter Coach ist, aber man muss schon festhalten, dass die letzten beiden Jahre wirklich enttäuschend waren für Toronto und das sollte man dann auch irgendwie an ihm, glaube ich, ein bisschen festmachen. Jetzt natürlich nicht nur, es ist auch dann, glaube ich, immer das Phänomen, dass wenn du halt als Coach über mehrere Jahre da bist, irgendwann erreichst du die Leute halt vielleicht nicht mehr genauso, wie du es am Anfang getan hast. Zumal ja auch ein Teil der Leadership-Struktur, die er am Anfang hatte und mit der er auch direkt Meister geworden ist, halt dann auch einfach nicht mehr da war. Also mit Lowry, mit Kawhi natürlich sowieso, aber gerade mit Lowry, der hatte, glaube ich, schon auch nochmal ein anderes Standing und insofern hat sich das vielleicht einfach ein bisschen überholt. Also ich gehe stark davon aus, dass Nurse auch in seinem nächsten Job ein guter Coach sein wird.
Ja.
Aber, also, ja, ich meine, unfehlbar ist halt auch keiner, ne?
Absolut richtig. Und manchmal passt dann vielleicht auch einfach ja, aus so vielen Faktoren dann irgendwie nicht vom Spielmaterial her oder was auch immer. Und man kriegt es halt einfach nicht zusammen. Und in der nächsten Situation kann man das, was man dann drauf hat, wieder besser zur Geltung bringen. Also, genau. Aber was ist denn mit Yudoka jetzt? Also, ich muss gestehen, ich war selber ein bisschen überrascht, dass er jetzt, also, ohne irgendwie vorher Buzz, wahrscheinlich war das wichtig, dass es vorher keinen Buzz gibt, weil bei den Nets gab es ja Buzz und dann auf einmal war es dann doch nicht. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass er jetzt ein Jahr später was kriegt, nach dieser, oder nicht mal ein Jahr, sondern halt eine Saison sozusagen später nach dieser Geschichte in Boston. Ich finde es total schwierig, da mir jetzt wirklich eine Meinung zu bilden, weil man ja wirklich es gab ja keine weiteren Infos, beziehungsweise ich habe keine weiteren Infos mehr gehört und bin deshalb etwas, ja, also, keine Ahnung. Dann irgendwie zu sagen, darf nicht, darf wieder, sollte nicht, finde ich schwierig. Ja, weiß nicht, wie bist du noch irgendwie so an dem Punkt, wo du sagst, ja, okay, das ist noch einfach alles zu undurchsichtig und es ist komisch, dass er jetzt wieder einen Job hat?
Nee, also ich habe schon damit gerechnet, dass der auch in diesem Sommer wieder einen Posten bekommt. Also man muss ja auch einfach sagen, dass er in seiner einzigen Saison als Head Coach halt auch einen ziemlich überragenden Job gemacht hat und dann normalerweise sind das dann nicht Leute, die über mehrere Jahre einfach keinen Job mehr kriegen. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht die genauen Hintergründe. Ich kann einfach nur sagen, ich hoffe, dass die Rockets es halt gründlich geprüft haben und dass sie da halt auch, vielleicht auch, also gehe ich auch von aus, dass sie halt auch mit den Celtics gesprochen haben, um mal zu erfahren, was wirklich vorgefallen ist und was jetzt genau das Ding ist und dass sie mit ihm darüber gesprochen haben und dann für sich, also halt hoffentlich einfach eine Entscheidung getroffen haben, die jetzt nicht nur davon abhängig war, okay, der hat ein Team in die Finals geführt, sondern auch wir glauben, dass der bei uns reinpasst, so von seiner Mentalität her, von seinem Verhalten her und dass sie sich das halt nicht leicht gemacht haben. Also ja, viel mehr kann man, finde ich, da von draußen gar nicht zu sagen.
Ja, finde ich auch. Und ich meine, du hast dein Coaching angesprochen, das ist das, worüber man sprechen kann. Er hat die Celtics letztes Jahr im Verlauf der Saison ziemlich eingenordet, wenn man so sagen kann. Also hat er wirklich irgendwie, am Anfang war es ja sehr problematisch. Also hat es auch dann, hat die Disziplin hat ihm ja nicht immer gefallen, und er hat da echt so, hat dann einen guten Zug reingebracht, hat dann auch halt mit die beste Defense oder die beste Defense der Liga dann am Ende gestellt. Und so würde ich jetzt sagen, wenn man gehört hat, ich habe ja immer wieder zugegeben, dass die Rockets jetzt nicht ganz oben auf bei meinem League Pass Ranking standen. Und was ich so gehört habe, ein Team, das, ja, bei dem sehr viel, oder bei dem es einige Leute gibt, die einfach wahnsinnig gern werfen und das auch sehr geradlinig durchziehen, dem es grundsätzlich immer so ein bisschen an Disziplin, sowohl offensiv als auch defensiv fehlt, da so jemanden reinzubringen, der jetzt kein, also der eine harte, also der klar durchgreifen kann, der aber nicht nur, dessen größtes Charakteristikum nicht ist, okay, ich greife halt hart durch, sondern der auch scheinbar ja eine Idee hat, weil die Celtics waren ja dann nicht nur, okay, Coach, whatever you say, sondern das, was der Coach ihnen mitgeteilt hat, war ja auch sinnvoll. Also von daher, der da wirklich einen guten Basketball installiert hat. Also von daher, so für mich klingt es so, als sei es rein sportlich. Wie gesagt, das andere können wir ja schwer beurteilen, aber rein sportlich könnte das schon Sinn ergeben, oder wie siehst du es?
Denke ich auch. Also ich kann mir vorstellen, dass halt einerseits so diese No-Nonsense-Art, die er mitbringt, schon auch etwas ist, was das Team braucht, also was so die jungen Talente auch teilweise brauchen. Also bei, was mit Kevin Porter passiert, bin ich immer gespannt, aber so gerade die Spieler, die ich jetzt so als die Stand jetzt Foundational Pieces ansehen würde, so Jalen Green, Jabari Smith und Alperen Şengün, abgesehen von Smith ist da halt keiner dabei, der sich in irgendeiner Form über Defense definiert. Und also ich bin total gespannt, was Yudokas Idee ist, was er mit Şengün anfängt, weil der halt einfach wirklich ein schon besonderes Offensivtalent mitbringt, meiner Meinung nach, aber halt defensiv echt problematisch ist. Da bin ich halt sehr, sehr gespannt, ob Yudoka dafür halt eine Lösung findet und grundsätzlich, ob er so seine Idee auch offensiv installieren kann, die halt schon sehr viel ist. Wir haben mehrere Playmaker, wir haben relativ schnelle Bewegungen, wir treffen vor allem schnell, wenn jemand den Ball in der Hand hat, treffen wir schnell eine Entscheidung. Also das ist ja dieses Point Five, ist ja letztendlich so seine Vorstellung vom Spiel, also 0,5 Sekunden, was er auch aus San Antonio quasi mitgebracht hat, dass man innerhalb von 0,5 Sekunden, wenn man den Ball hat, eine Basketballentscheidung trifft, heißt weiterpassen, dribbeln oder werfen und halt, also damit halt nichts festklebt, damit das Spiel nicht quasi sticky ist. Mhm. Und das ist absolut nicht das, was man mit den Rockets letzte Saison verbinden konnte, sondern da war viel, ich sondiere mal den Markt. Ja, jetzt könnte ich auch noch ein bisschen dribbeln. Ja, ich könnte aber noch ein bisschen mehr dribbeln. Contested Zweier, den nehme ich.
Also, auf den habe ich gewartet.
Es ist wirklich halt, also die Vorstellung, die er von Basketball hat, ist, glaube ich, sehr anders als das, was die Rockets bisher gespielt haben. Mhm. Aber das muss ja nichts Falsches sein. Und ja. die sind ja überwiegend auch immer noch total jung und formbar. Und ja, da bin ich halt mal gespannt, was er daraus formen kann, so rein sportlich. Zumal irgendwas ziemlich Gutes werden die halt kriegen. Weil die werden hochpicken und haben Kohle im Zweifel. Ich weiß immer noch nicht, wie James Harden da jetzt reinpasst, falls sie den wirklich holen sollten, was ja anscheinend wirklich eine Möglichkeit ist. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht der schlechteste Coach aus sportlicher Sicht für den Haufen, den er da vorfindet, schon jetzt.
Ich meine, es wäre schon witzig, so Stichwort James Harden, wenn jetzt anderthalb Jahre nach dem großen Simmons-Harden-Trade sowohl die Sixers, als auch gut, bei Simmons weiß man es nicht genau, als auch die Nets, aber zumindest ohne einen der beiden so dastehen würden, dass sie mit keinem der beiden planen können, beziehungsweise dass einer der beiden schon wieder weg ist.
Ne? Es ist nicht auszuschließen, dass es dazu kommt.
Es ist nicht auszuschließen, dass es dazu kommt. Was mich wiederum dazu bringt, zu den Brooklyn Nets, die ja schon im Urlaub sind.
In der Tat.
Nicht ganz überraschend. Trotzdem, auch wenn es 0-4 war, haben sie den Sixers, gerade was ihre eigene Defense anging, sicherlich mehr Probleme bereitet, als viele erwartet haben. Zumindest als ich erwartet habe. Und wir haben ja eigentlich nach dem Durant-Trade gesagt, nach dem Curry-Trade gesagt, also ja, okay, dieses Team ist jetzt einfach noch nicht fertig. Es ist jetzt halt eine Übergangsphase. Sie haben sich quasi sehr, sehr viele interessante Spieler geholt. Kein Spieler, der jetzt aber nicht Superstar gegen Star getradet zumindest wissentlich. Sie haben jetzt Mikal Bridges, der in dieser Rolle ziemlich gut aufgegangen ist. Cam Johnson hat auch offensiv nochmal einiges gezeigt, so hinten raus in der Serie. Sie haben jetzt so ein bisschen gesehen, sie haben halt wahnsinnig viele Wings, sie haben jetzt wieder Picks. So, jetzt haben sie sich alles angeschaut. Jetzt wissen sie mehr oder weniger oder ein bisschen besser Bescheid, wen sie da haben. Und jetzt kommt der Sommer. Wer sollte für dich der Kern sein? Bei wem würdest du sagen, obwohl wir wissen, dass wir einiges zu tun haben, dass dieses Roster sehr, sehr flügellastig ist, wahrscheinlich das einziges Roster dieser in der NBA, das wirklich so flügellastig ist, also das quasi zu viele 3&D-Spieler hat, wie es immer so schön heißt, müssen wir natürlich was machen, beziehungsweise wer soll bleiben? Claxton Bridges
und Cam Johnson.
Und Cam Johnson, der Restricted Free Agent wird.
Genau. Wo ich aber stark davon ausgehe, dass sie alles matchen werden.
Ja. Ja.
Wenn es jetzt schon ein verdammt teures Team ist.
Ja, das wäre gut. Simmons. Das ist natürlich auch an den, ich glaube, in zwei Jahren, drei Jahren kriegt er noch 40 Millionen oder wie war das? Also, es ist auf jeden Fall.
Also, Simmons kriegt jetzt kommende Saison knapp 38 Millionen und in der Saison drauf 40.
Ja. Mal schauen, was passiert.
Ja. Bridges ist dafür auf einem sehr guten Vertrag.
Ja. Und auch noch länger, ne?
Der genau, ist, hat noch drei Jahre, 21,7, 23,3 und 24,9, was für einen Spieler mit seiner Qualität wirklich sehr, sehr, sehr guter Deal ist.
Ja. Spielt er denn nächstes Jahr mit Damian Lillard zusammen? Weil der war ja zu Gast in Spiel 4 oder Spiel 3 und hat dann auch noch gesagt, dass Cam Johnson und Mikal Bridges seine Lieblingswings in der Liga sind. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Nets diese beiden auf jeden Fall nicht abgeben werden, gibt es ja eigentlich nur einen Weg, dass Damian Lillard mit seinen Lieblingswings zusammenspielen kann.
Also es wäre schon interessant, wenn man diese beiden Situationen irgendwie zusammenbringt. Also und ich sehe jetzt auch nicht wirklich, dass die Nets einen Deal ermöglichen, indem sie nicht Lillard zurückkriegen, aber diese beiden Spieler nach Portland abgeben. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, wenn es andersrum funktioniert. Aber um ehrlich zu sein, ich bin es langsam so leid, über die Zukunft von Damian Lillard zu spekulieren. Es geht mir so oft.
Aber diese Spekulation gefällt mir. Weil, was heißt die Spekulation? Weil wenn, also Damian, die Frage ist, ob du einen Claxton auch noch halten können wirst, aber Damian Lillard theoretisch, also wahrscheinlich funktioniert es nicht, aber in einem Team mit einem defensiv starken switchable Big plus defensiv starken Wings, auch wenn Cam Johnson da vielleicht teilweise etwas abfällt, in einem Team, das Playmaking und Scoring aus dem Backcourt braucht, also vor allem auch eine erste Scoring-Option braucht.
Ja, also man kann das sportlich schon zusammenbringen. Es wäre auch nicht uninteressant. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein Contender werden würde, aber da gibt es schon, also das wäre schon interessant. Das wäre auch
und dann würde Ben Simmons da auch noch reinpassen.
Ja, ach, hör auf. Das wäre eine bessere Situation als das, was Dame in Portland hat, aber wie gesagt, es nervt mich. Ich hab keine Lust mehr darauf. Am Ende ist es dann eh wieder, ja, vielleicht fordere ich einen Trade. Aber nee, mach ich nicht. Ich bin so glücklich hier. Und dann geht's nächstes Jahr ins Play-in oder knapp drunter. Nichts passiert. Wir haben genau das gleiche Thema wieder. Also, ich weiß auch nicht. Ich kann mir zwar vorstellen, dass die Nets auch versuchen werden, was in die Richtung zu machen. Also, dass sie halt nicht sagen, wir rebuilden jetzt, weil ist eh ein bisschen schwierig, wenn du deine eigenen Picks erstmal nicht wirklich hast, sondern halt eher Picks von anderen Teams. Also es macht schon eher Sinn, zu versuchen, mit dem, was sie haben, zu arbeiten, um halt ein gutes Team zu werden. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Also mit vor allem einem Backcourt-Upgrade, mit Playmaking-Upgrade. Das hat man schon sehr gesehen, dass das einfach gefehlt hat und dass das schon ein großer Mangel ist. Aber ob es dann Lillard wird,
Muss ja auch nicht immer gleich einer.
Muss auch nicht der teuerste sein, den es gibt.
Genau. Da kannst du ja, ich meine, Fred VanVleet haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vielleicht, ja, kommt noch irgendjemand in den Sinn, der uns nicht in den Sinn kommt, aber das wäre jetzt schon so die.
LaMelo,
ja, genau. Aber das wäre jetzt schon so die Baustelle, die du am ehesten angehen würdest, wo du sagen wirst, okay, da kann man vielleicht auch, also wie gesagt, sie haben ja genügend Wings, die durchaus interessant sein könnten für andere, abgesehen von Johnson und von Bridges, wo du sagst, okay, vielleicht da so ein bisschen was in die Hand nehmen, gewissermaßen, und dann schauen, dass man einfach einen Playmaker kriegt. Muss kein Superstar sein, aber
sie haben auf jeden Fall Spielraum und also ja. Sie haben auch genug auslaufende Verträge, die man in Deals halt auch benutzen kann. Also so mit Harris und Dinwiddie, die kriegen beide um die 20 Millionen nächstes Jahr. Das kannst du so als Teil von einem Trade im Zweifel schon auch gut verwenden, wenn du in die Richtung gehen willst. Ja. Ich bin halt gespannt, ob sie, also was der Plan mit Simmons ist, ob der Plan ist, zu versuchen, mit ihm irgendwie sportlich weiterzumachen, ob es da irgendwann eine Vertragsauflösung geben wird oder sowas in der Art. Ob, also wie auch sein Plan ist, das weiß man ja einfach nicht, aber das müssen die Nets natürlich klären, weil er halt einfach so einen großen Teil des Salary Caps ja einnimmt mit seinem Vertrag. Und wenn man dafür halt wenig bis nichts zurückbekommt, ist das nicht die beste Situation, um damit zu arbeiten.
Ich glaube, da ist halt einfach der Punkt, was sowohl das Physische als auch das Psychische macht, weil es scheint ja, jetzt war ja aufgrund seines Rückens, haben sie ihn ja dann quasi komplett aus dem Verkehr gezogen, weil irgendwas am Nerv war doch, ne?
Ja, irgendwas war da wieder.
Ja. Und dann, klar, und scheinbar ist es halt auch, war es ja immer diese Geschichte, bei der viele spekuliert haben damals in Philly, dass er sich jetzt nicht mehr traut, in Anführungszeichen, nicht mehr da spielen kann. Es scheint ja schon, also wenn man ihn spielen sieht, ist ja auch irgendwo eine Blockade vorhanden. Das ist halt die Frage, klar, kriegst du diese Blockade gelöst, plus kriegst du das Physische wieder hin und dann, ja, muss man halt schauen. Aber das, wie du sagst, da lässt sich halt jetzt nur spekulieren. Also lässt sich ja gar nicht, das lässt sich ja jetzt momentan überhaupt nicht einschätzen. Aber von daher, ich bin auch gespannt, also was sie da jetzt machen werden, ist schon eine der spannenderen Situationen, finde ich, in der Offseason, einfach weil man halt, also auch offensichtlich spannend, weil man eben weiß, dass das halt eigentlich ein paar Übergangswochen, Monate waren jetzt und dass sehr viel Spielraum da ist, wie du sagst, dass auch sehr viele Möglichkeiten theoretisch da sind und halt auch ein klarer Need da ist und dann halt mal schauen, was daraus wird. Weniger Spielraum haben jetzt die anderen beiden Teams, die schon raus sind. Mit wem würdest du gerne anfangen? Wolves, Clippers?
Lass mal über das Thema Wolves sprechen.
Offensichtlich sind die Timberwolves ja nicht gerade schüchtern, wenn es darum geht, große Deals einzufädeln, bei denen nicht jeder sofort sagt, ja, gute Idee. Könntest du dir vorstellen, dass man diese Offseason schaut, nach allem, was man jetzt gesehen hat dieses Jahr, vor allem nach dem, was man von Anthony Edwards in den Playoffs gesehen hat, dass man vielleicht sagt, okay, Gobert, da gibt es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Interesse, aber wir versuchen jetzt mal, wir sondieren mal den Markt rund um Karl Anthony Towns, der auch noch bis Ende der 26er, 27er Saison Vertrag hat. Da gut
58. Er hat auch noch eine Spieleroption für 27, 28 sogar noch.
Und verdient 58 Millionen. Also ein Schnapper ist es nicht, wenn du ihn bekommst. Ja. Aber könntest du dir vorstellen, dass man sagt, okay, das ist jetzt klar Edwards Team. Bei Gobert kommen wir wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel weiter. Wir müssen eventuell auch mit Naz Reid verlängern, dessen Vertrag ausläuft. Wir haben Jaden McDaniels, der kommende Saison noch auf einem günstigen Vertrag ist. Und jetzt schauen wir mal, wir müssen Towns nicht abgeben, aber er war ja auch verletzt dieses Jahr. Von daher haben wir vielleicht nie das wahre Gesicht dieses Teams gesehen. Aber trotzdem vielleicht, keine Ahnung, gibt es irgendwie, bekommen wir für den Star, der er ja ist, Spieler zurück, die ganze Geschichte wieder etwas sinnvoller gestalten. Da.
Also das Ding ist, normalerweise, wenn du einen Star tradest, willst du auch einen Star zurückbekommen. Und das wird, glaube ich, angesichts der vertraglichen Situation ein bisschen knifflig. Also wird vor allem knifflig, jemanden zu finden, der besser auch reinpasst, der auch in so einem Alter ist. Und Towns hatte gerade ein Down-Year, muss man auch dazu sagen. Der war, also sein Trade-Wert war sicherlich nach der letzten Saison wesentlich höher als jetzt. Deswegen, ich meine, ich schließe bei den Wolves nichts aus, wie du schon gesagt hast, die waren letztes Jahr auch ein bisschen früh dran, muss man sagen, aber ich glaube, dass sie sich halt jetzt gerade erstmal eigentlich in eine Situation manövriert haben, wo es nicht so leicht ist, wieder rauszukommen und wo es vielleicht wirklich sogar die beste Lösung oder die wahrscheinlichste Lösung wäre, zu sagen, wir hatten jetzt halt wirklich einfach nicht über die gesamte Saison unser Team zusammen. Wir haben vor allem Conley ja auch erst später bekommen, der halt der erste echte Playmaker war, den wir hatten. Und mit dem sah es besser aus. Aber wir haben Wir haben Towns erst spät dazu bekommen. Der hat dann im Play-In teilweise ziemlich gute Sachen gemacht. In der Serie gegen Denver war es jetzt wieder, also war es ein bisschen auf und ab. Aber wir müssen eigentlich fast schauen, wie es nächste Saison ist, weil wir gerade keine wirklich bessere Option haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft. Und das ist nicht wirklich gut, weil ich bin nicht davon überzeugt, dass der Kern, wie sie den jetzt haben, dass der halt irgendwann richtig gut zusammenpassen wird. Aber da haben sie sich halt jetzt schon reingesetzt. Ja. Und ob das dann die beste Lösung ist, da jetzt mit in puren Aktionismus zu verfallen und dann deinen, jetzt kann man sagen, zweitbesten Spieler halt sofort wieder zu verscherbeln, einfach nur, weil du deinen miesen Trade von vorher irgendwie retten musst, weiß ich nicht, ob das der beste Move ist. Das ist ja auch nur Aktionismus eigentlich.
Ja, das ist ein guter Punkt, denke ich. Also, dass du, ja, eben, dass du versuchst, irgendwie was Schlechtes irgendwie auszugleichen, indem du, ja, wieder was Fragwürdiges machst. Ich meine, es ist im Endeffekt auch, wie wenn du einen Vertrag mit einem Spieler verlängerst, für den du getradet hast. Der Trade hat nicht funktioniert und dann, aber du möchtest das jetzt nicht verlieren, deswegen verlängerst du und hast dann wieder halt dasselbe Problem. Du verlängerst ja dann sozusagen dein, in Anführungszeichen, Leiden nur. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, war jetzt von meiner Seite aus war es nur so gedacht, okay, du bist ausweglos und was jetzt, oder du hast nicht wahnsinnig viel Spielraum. Mal gucken, was halt so geht, ob es was gibt, was sich theoretisch irgendwie besser macht. Also das ist halt, aber das ist dann natürlich die Frage, ob es das überhaupt gibt. Und dann vielleicht, wie du sagst, bist du am Ende wirklich an dem Punkt, dass es sinnvoller ist zu sagen, okay, Conley kam spät dazu, Towns kam spät dazu nach der Verletzung. Wir haben es wirklich nicht gesehen. Also wir haben zwar schon auch in Ansätzen gesehen, dass die Idee vielleicht nicht 100% aufgeht, aber manchmal funktioniert ja sowas im zweiten Anlauf dann auch besser. Wie ist es dann auch, wenn Edwards nach diesen Playoffs kommende Saison von Anfang an einfach dominanter ist, wenn quasi diese die Hierarchie klar hergestellt ist, wie du sagst, Edwards bester Spieler danach, Towns und so, funktioniert das mit Gobert, was machst du da dann? Aber dass du irgendwie sagst, okay, wir probieren es jetzt lieber nochmal so, vielleicht auch dann, nur weil, wenn du im Sommer nichts machst, bedeutet es ja nicht, dass du bis Februar nichts machst, also da kannst du ja dann, siehst du ja vielleicht dann auch nochmal was. Also.
Vielleicht spekulieren die Wolves auch darauf, dass im Sommer mit dem neuen CBA dann später noch eine Amnesty-Klausel dazu bekommt, damit sie einen Vertrag loswerden können, um sich dann wieder etwas Freiraum zu schaufeln. Nein, ich gehe nicht davon aus, aber ich glaube, es ist gerade einfach schwer, so einen richtig guten Ausweg zu finden, der dich gleichzeitig nicht schwächt, weil ja, das ist halt auch das Ding. Sie wollen ja gut sein, sie wollen ja auch für Edwards Argumente präsentieren, dass der, wenn er nach der nächsten Saison Restricted Free Agent wird, erstmals, dass der halt nicht lange zweifelt und sagt, klar, ich bleibe bei meinen Wölfen. Also ich meine, sie kontrollieren es da noch natürlich. Ja. Also außer er hat bis dahin durch diverse Filmrollen und die Filme Hustle 2 und 3, wo er dann die Hauptrolle einnimmt, schon mehr Geld verdient und sagt, scheiß drauf, Qualifying Offer und dann bin ich raus aus der Nummer. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber das ist ja immer bei den Minimärkten mit Spielern, die so gut und so aufregend auch sind und so ein Star-Potenzial mitbringen, also jetzt nur noch über den Sport hinaus, also einfach so als Aushängeschilder von der Liga und so, weil so ein Spiel hat er ja, das hat er jetzt auch wieder gezeigt gegen Denver. Das ist magnetisch, wenn der heiß läuft, ne? weil das halt einfach so spektakulär ist. Da tickt halt immer die Uhr. Die müssen halt so operieren, dass sie halt versuchen, ihn zufriedenzustellen. Und das ist halt das Dumme, weil das war auch die Motivation hinter dem Gobert-Trade und der hat sie halt in eine richtig blöde Situation insgesamt gebracht und ihnen halt die ganze Flexibilität, die sie jetzt eigentlich noch haben sollten, hat sie ihnen halt einfach genommen. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ich meine, ja, also wir haben alle oft genug darüber gesprochen, deswegen muss man es nicht groß ausbreiten, aber es sehe halt alles entspannter aus, wenn du statt der es sind fast 130 Millionen, die Gobert in den nächsten 3 Jahren noch zustehen, wenn du stattdessen halt Walker Kessler auf dem Rookie-Vertrag plus halt auch noch ein paar produktive Veteranen, also Vanderbilt, Beasley, ja, und deine Picks hättest. Natürlich wäre das alles viel, viel besser. Dann könnte man jetzt so auch als Bayer in die Offseason gehen von mir aus. Aber jetzt ist es, glaube ich, muss man sich vielleicht erstmal erholen von dem, was man gerade schon gemacht hat.
Als Bayer oder als Hesse?
Bitte?
Als Bayer oder als Hesse?
Ach, hör doch auf. Ja, als Franke.
Ja, ist ja auch ein Bayer, eigentlich. Aber eigentlich auch nicht.
Eben.
Auch nicht. Also
beides. Ja,
alles, genau.
Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Franken ist doch sowohl Bavü als auch Bayern, oder?
Nee, also, Franken ist in Bayern.
Aber nicht komplett, oder?
Doch, Franken ist komplett in Bayern. Schwaben ist in Bayern. Also es gibt bayerische Schwaben und schwäbische, baden-württembergische Schwaben. Franken ist Teil von Bayern, aber die Franken sehen sich selber als Franken, nicht zwingend als Bayern. Oder viele, kann ich nicht für alle sprechen. Aber ich habe in Franken studiert, ne?
Ja, und dann erzählst du aber trotzdem Mist. Ich bin gerade bei Wikipedia.
Ist das so?
Teile in Baden-Württemberg sowie Südthüringen und kleinere Teile Hessens.
Ja, Hessen, ja, stimmt. Aschaffenburg.
Alles rein in Bayern. Also,
ne? Ja gut, du weißt ja.
Regionalkunde im Korfjäger-Podcast.
Ich als Vollblut-Bayer nehme natürlich alles, dem Freistaat steht alles zu.
Hamburg gehört auch zu Bayern. Ne? Das
nee, so weit wollen wir nicht gehen.
Außenposten.
Das wollen wir ja gar nicht. Ja, okay. Wobei ich übrigens, das geht gerade in eine ganz falsche Richtung, weil ich bin kein... Egal.
Willst du damit sagen, ja, du bist kein Geograf?
Ich bin definitiv kein Geograf und bin auch kein großer Verfechter dieses Bundeslandes. Ich stehe dem sehr neutral gegenüber.
Okay.
Aber es war mir tatsächlich nicht bewusst, dass Franken auch mit in Baden-Württemberg ist. War mir tatsächlich nicht bewusst. Wieder was gelernt, siehst du?
Weißt, wenn man Familie da hat, dann kann man das. Da weiß ich das.
Ah, ja, siehst du.
Aber deswegen, ich war mir jetzt gerade auch nicht 100% sicher, dass mich verunsichert, aber.
Ja.
Wie sind wir das ist gut, gekommen? Dass wir mal drüber gesprochen
haben. Und wie sind wir drauf gekommen? Was war der...
Also du hast, glaube ich, das Wort Bayer oder Hesse.
Richtig, genau. Eigentlich habe ich nur einen dummen Witz gemacht.
Genau, ne? Das ist ja um die Ohren geflogen.
Das ist ja richtig um die Ohren geflogen.
Der Dylan Brooks dieses Podcasts.
Bist ja, du, ne? Ja. Ich rede jetzt auch nicht mehr.
Okay.
I'm out.
Ja, bitter.
Ja. Ja, mach mal weiter.
Sollen wir über die Clippers sprechen? Hast du zu den Wölfen noch irgendwas zu sagen?
Nee.
Was passiert mit Naz Reid? Naz Reid ist der coolste Big Man, den die haben. Eigentlich können die den nicht abgeben.
Sollten sie auch nicht, oder?
Nee, aber andererseits, also sie bezahlen halt nächste Saison irgendwie auch schon ungefähr 90 Millionen nur für die Center-Position. Und der ist halt auch einer.
Yes. Ja. Aber ihn hat er trotzdem.
Ich muss mich korrigieren. Nächste Saison sind es nur knapp 80. Die beiden Jahre danach sind es dann über 90.
Ja, dann musst du vielleicht, wenn du den Vertrag so staffelst, dass er jetzt quasi hoch beginnt und dann abfallend ist.
Dann kannst du das dann unter 120 für die Position bleiben.
Genau.
Das ist so krass, ey. Also ich habe es gerade bei Spotrac, die Tabelle vor mir. 2025, 26 zahlen sie halt wirklich für zwei Bigs über 100 Millionen Dollar.
Es ist schon krass, wie dieser Trade, also ich meine, die wenigsten haben ja gesagt, okay, es ist die mega gute Idee, als der Trade durchging. Aber es ist jetzt halt so im ersten Jahr, es ist halt schon echt komplett, also auf allen Ebenen um die Ohren geflogen. Nicht nur, dass es nicht gut funktioniert hat, gut, Towns war dann verletzt, dann hast du natürlich auch noch die Gobert-Problematik auf zwischenmenschlicher Ebene gehabt. Also es ist einfach so beschissen gelaufen, dass du halt, und halt eben nicht ganz überraschend. Also nicht so, dass man sagt, ja gut, musste ja schief gehen, aber es war trotzdem, also das Risiko, dass sie eingegangen sind, also es hat sich dann eher das bewahrheitet bis jetzt, weshalb viele gesagt hätten, vielleicht ja nicht machen.
Ja.
Naja. Und wenn sie jetzt noch Naz Reid opfern müssen, dafür wäre es natürlich noch bitterer.
Das geht eigentlich gar nicht.
Das geht gar nicht. Die Clippers.
Die gibt's auch.
Die gibt's zwar nie in der Version, die wir alle wirklich gerne mal sehen würden, nämlich mit Paul George und Kawhi fit in den Playoffs und auch sonst so mal im Verlauf der Saison mal regelmäßig zusammengespielt. Es ist halt echt so das Ding, ich meine, was machst du denn draus? Also wie lange kann denn Prinzip Hoffnung dich irgendwie am Leben halten? Oder wie lange kannst du persönlich auch Prinzip Hoffnung am Leben halten? Nämlich, dass die beiden ja dir dann zur entscheidenden Phase beide zur Verfügung stehen. Also ich meine, George war natürlich mal wieder so ein bisschen Freak-Accident vor den Playoffs und ist dumm gelaufen. Kawhi ist jetzt halt wieder was passiert, da gibt's ja irgendwie, braucht man jetzt nicht anfangen, irgendwie Verantwortliche zu suchen, oder ich finde auch immer so ein bisschen fragwürdig. Also klar, bei Kawhi ist irgendwie immer so diese, Was ich bei Kawhi immer komisch finde, ist die Kommunikation, haben wir auch schon gesagt, sodass das halt irgendwie dann immer plötzlich so ist und man weiß irgendwie nie, was Sache ist. Also es ist immer so dieses, keine Ahnung, also De'Aaron Fox hat jetzt halt einen angebrochenen Indexfinger und möchte aber spielen. So, okay. Kawhi ist halt immer so, ja, Kniesprain, vielleicht nicht, immer wieder so. Klar, es ist natürlich auch so ein Ding in Playoffs, dass du halt versuchst, dass es geht. Wahrscheinlich im Normalfall während der Saison wäre er dann halt 2 Wochen raus und während der Playoffs guckst du halt, dass du behandelst und schaust dann. Aber das ist halt eher das. Also es gibt ja viele, die sagen, ah, Kawhi ist nie verfügbar, wenn man ihn braucht. Ja gut, wenn er sich verletzt, ja, keine Ahnung, wäre ihm wahrscheinlich auch lieber, wenn er spielen könnte. Also ich finde so diese Kritik, die dann da immer kommt, finde ich immer so ein bisschen, naja, wenn dann, es sind halt gewisse Dinge, haben wir halt einfach nicht im Griff. Und wenn dein Körper gerade nicht mitmacht, dann kann man natürlich die Frage stellen, wie du darauf als Team und als Franchise reagierst, ob du dann sagst, mir ist es das nicht wert, beziehungsweise ich bin dann da vorsichtiger, weil ich halt nicht, weil offensichtlich sein Körper öfter mal Nein sagt als der Körper eines anderen Stars, der vielleicht nicht ganz so gut ist. Wir haben ja wieder gesehen, wie gut Kawhi ist. Aber so diese Kritik so von wegen, ja, Kawhi ist schon wieder verletzt, was geht bei dem ab, das finde ich immer so ein bisschen, ja, fehl am Platz. Weil wie gesagt, es ist ja jetzt nicht, es liegt ja vieles einfach nicht in seiner Macht sozusagen.
Ja, da gibt es für mich überhaupt nichts zu kritisieren. Das ist halt einfach so. Also ja. ist halt scheiße, genau. Aber für ihn ist es kacke, für sein Team ist es auch kacke.
Ja.
Also, was soll man dazu? Also,
ja, aber trotzdem kommt
es wieder. Er verletzt sich ja nicht, weil er das cool findet.
Ja, eben, genau. Aber das, deswegen.
Aber wer kritisiert ihn denn ernsthaft dafür?
Naja, ich finde halt so dieses, was heißt kritisieren? Aber so Kawhi ist also, habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, ich höre schon immer wieder, dass Kawhi ist schon wieder nicht verfügbar, Kawhi ist immer raus und wenn es drauf ankommt und man kann sich nicht auf ihn verlassen und tralala. Also, ja, klar kannst du dich nicht drauf verlassen, dass er spielt, aber es heißt nicht, dass man sich nicht auf Kawhi verlassen kann. So, weißt du, wie ich meine? Es ist immer so ein Unterton, finde ich. Also, es ist immer so.
Naja, ich glaube, das würde ich nicht als Kritik auffassen, sondern, also letztendlich ist es ja einfach so.
Es ist, finde ich, schon so eine Art und Weise, wie ich das formuliere. Also wenn ich sage, ich kann mich nicht auf Kawhi verlassen, dann ist es schon so ein Ding, okay, also schwingt so ein bisschen mit, im Zweifel, also wenn ich sage, es ist einfach bitter, dass Kawhi regelmäßig ausfällt, Kawhi ist regelmäßig nicht da. Es kommt darauf an, wie ich den Umstand beschreibe, finde ich. Und ich finde oft, dass er so beschrieben wird, dass es halt so ein bisschen so ein zumindest so ein kleiner Slap in seine Richtung ist. So nehme ich es auf, so nehme ich es wahr. Das ist natürlich auch immer noch das bedeutet natürlich auch nicht, dass es dann so ist. Aber also dieses, ich habe so das Gefühl, in der Konversation sind halt viele mittlerweile auch so ein bisschen genervt. Natürlich auch aus Frust, weil wenn er dann nämlich da ist, macht es sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und
dann würde das ja, halt das ist halt der springende Punkt, ne? Also ich kann verstehen, was du meinst. Das ist halt eine Frage, wie man das formuliert. Aber also ich würde schon auch unterschreiben, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass man Kawhi für eine Saison hat. Oder
ja, genau. Also genau. Also,
das heißt, dass der halt einfach zur Verfügung steht, weil das ist jetzt halt einfach seit Jahren nicht der Fall gewesen. Ja.
Und das würde ich auch unterschreiben. Und ich, genau. Und deshalb, wie gesagt, kann man das auch sagen. Ich gehe nur so, ja, ich kann mich nicht auf Kawhi verlassen, finde ich, ist immer noch so ein bisschen. Aber ja, aber die Frage ist ja jetzt viel mehr. Machst du als Clippers was daraus? Was machst du daraus? Sagst du am Ende, naja, wieder blöd gelaufen. Kawhi musste mehr schultern, als er es getan hätte, wenn George sich nicht so dumm verletzt hätte. Wir versuchen nächstes Jahr noch geschickter irgendwie diese beiden. Kawhi hatte ja auch diese lange Verletzung hinter sich, kam jetzt diese Saison zurück. Da mussten wir sowieso schauen, wie wir die Belastungen mit Blick auf die Verletzung steuern. Jetzt hat er eine Saison hinter sich. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen die Belastung noch mal mehr darauf steuern, dass er in den, also auf Basis eines mehr oder weniger gesunden Körpers, dass er Richtung Playoffs fit ist. Und dann am Ende schauen wir auch, dass das bei George so ist. Und vielleicht haben wir einfach nicht so viel Pech. Und deshalb, unter anderem deshalb, run it back. Ich glaube, Eric Gordon hat eine Teamoption. Wir ziehen diese Teamoption. Wir versuchen es mit diesem Team mehr oder weniger. Vielleicht machen wir ein paar kleinere Moves. Wir überlegen, was wir mit Westbrook machen. Was da überhaupt möglich ist, weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wir machen es einfach so. Oder würdest du sagen, okay, irgendwie bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, nee, jetzt komm. Also mal schauen. Wir gucken einfach mal, ob vielleicht jemand anders diesen funkelnden Goldklumpen in der Ferne sieht und ihn vielleicht gern hätte. Auch wenn er sehr glitschig ist und der regelmäßig aus der Hand fällt.
Das ist halt echt das Gemeine, ne? Weil Also ich finde, man hat bei Kawhi jetzt auch nochmal gesehen, wenn man das dann irgendwann doch nochmal so, wie man sagt, so Lightning in a Bottle erwischt und er für einen Playoff-Run halt fit bleibt, dann hat man eine Chance, Meister zu werden.
Ja.
Deswegen könnte sich schon jemand einreden, ja, vielleicht, ich lasse den einfach während der Saison gar nicht spielen und dann geht's los. Genau.
Also, nur Scrimmages. Nur, ja.
Lightwork. Nee, also ja. die Situation ist da echt, finde ich, ein bisschen verzwickt. Ich glaube, also wenn ich jetzt die Entscheidung treffen würde, würde ich mir schon, also für beide Angebote anhören. Noch mehr für Paul George, aber auch für Kawhi würde ich es mir schon anhören. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was die Clippers machen werden. Also einfach aus dem Grund, die haben ihren übermotivierten Owner, dem du gerne beim Tanzen und Kurbeln zusiehst.
Vor allem beim Kurbeln.
Die bauen ja gerade ihre neue Halle, wollen dann nach Inglewood umziehen. Ich glaube nicht, dass die in der
Situation... Unfassbar viele Toiletten, Entschuldigung.
Ja, genau. 11 Milliarden Toiletten.
Ja. Niemand muss mehr anstehen, wenn er bieseln muss.
Das ist doch der Traum, oder?
Jetzt mal ohne Witz, also das kann in gewissen Situationen, ist das Gold wert, weil sonst...
Ne, es ist wirklich gut. Also ja. ich applaudiere Steve Ballmer dafür. Ja. Das ist die beste Idee, die er jemals hatte. Und wahrscheinlich auch die gewinnbringendste für ihn.
Auf jeden Fall.
Ist ja ein reiner Hustler. Worauf wollte ich noch?
Entschuldigung.
Das ist desorganisiert heute. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass die in eine neue Halle ziehen wollen und da dann sagen sie, und übrigens, unser bester Spieler ist Bones Highland. Wir sind mitten im Rebuild. Also ich glaube schon, dass die halt eher sagen würden, so wir haben Stars, wir haben Gesichter und wir mischen oben mit oder wir wollen halt Meister werden. Ich glaube schon, dass sie eher den Weg weiter beschreiten wollen und dass sie deswegen einfach sich selbst die Daumen drücken werden und darauf hoffen, dass es halt nächstes Jahr dann einfach einmal besser läuft. Und das ist ja auch das Abgefahrene, weil dann ist bei beiden schon wieder, also bei George und Leonard, so steht bei beiden schon wieder Spieleroption an. Also dadurch, also wer weiß, ob es jetzt vielleicht im Sommer sogar schon eine Extension oder zwei geben wird, kann ja durchaus sein.
Ja.
Aber diese glorreiche Ära hat halt leider einfach wieder ein nicht so glorreiches Kapitel hinzugewonnen und es ist halt insgesamt einfach nicht so glorreich, wie man sich das vorgestellt hat und wie man das meiner Meinung nach auch hoffen konnte, einfach aufgrund der Qualität der beiden Spieler.
Ja, definitiv.
Also, das war nicht blöd, da zu denken, die können, also beziehungsweise es war vollkommen legitim, davon auszugehen, dass das ein Contender sein kann, aber wenn dann, ja, es ist halt seitdem einfach nicht gut für sie gelaufen. Es ist halt eine verfluchte Franchise und das zeigt sich immer wieder.
Ja, und das Ding, was du sagst, also im Prinzip Hoffnung, dass Kawhi fit bleibt, dass George fit bleibt, ist ja das eine. Ich meine, das Prinzip Hoffnung würde genauso regieren, wenn du sagst, okay, wir schauen, dass wir einen der beiden traden. Beide weiß ich nicht, aber es ist ja trotzdem, es ist ja immer, klar, du verfolgst einen gewissen Plan und du hast natürlich auch, wenn du einen Spieler haben möchtest per Trade, dann bist du dir ja auch, oder bist du relativ positiv, dass dieser Spieler dir auch weiterhelfen wird, sowohl jetzt als auch vielleicht dann später, aber du bist ja trotzdem wieder, du musst ja trotzdem auch wieder hoffen, dass es funktioniert und jetzt hat man es halt natürlich länger gesehen, dass die beiden halt einfach nicht fit sind, aber ich kann schon auch nachvollziehen, wenn man sagt, nee, wir versuchen das vielleicht, keine Ahnung, versucht man irgendwie dann endlich mal diese Playmaker-Position noch irgendwie anders aufzustellen. Weiß ich nicht.
Wir werden versuchen, Westbrook zu resignen. Da gehe ich stark von aus.
Er hat sich ja auch irgendwie ein bisschen verdient, ne?
Ja.
Also mit seinen Leistungen. Ist jetzt halt die Frage, ist es dann wirklich derjenige, der dann wirklich perfekt passt? Aber vielleicht, naja, du hast halt, ja, irgendwie.
Sie haben aber auch schon irgendwie Cap-Allocations von über 200 Millionen.
Ja. Also, da kurbelt der Steve dreimal und dann passt das wieder, ne? Also.
Ja, ich meine, mit den neuen CBA-Regeln wird das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Also das Team so zusammenzuhalten, wie es ist, das wird alles ein bisschen komplizierter.
Ja, sie haben jetzt ein paar auslaufende Verträge nächstes Jahr, also halt nicht jetzt im Sommer, sondern dann kommen sie mit, Morris läuft dann aus, also nach der kommenden Saison, Batum, Covington, also da kannst du ja vielleicht auch noch, ja, sie müssen ja auch nicht ganz so tief sein natürlich, ne?
Morris sollte man wahrscheinlich einfach waven, weil kriegst du weil, nicht getradet und ja. 17 Millionen, das ist halt schon auch ein...
Ist auch sehr viel. Zumal er ja so in den Playoffs eigentlich nicht die ganz große Rolle gespielt hat, bis sich Kawhi verletzt hat. Also, ja, keine Ahnung. Ich würde es wahrscheinlich, es ergibt irgendwie Sinn, es nochmal zu versuchen und halt eher kleinere Stellschrauben zu drehen. Vielleicht irgendwie.
Ich glaube auch, dass es die wahrscheinlich beste Option ist, die sie haben. Auch wenn es nicht die glorreiche Option ist. Also, Also die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach relativ groß, dass es auch nächstes Jahr wieder nicht
dass da nicht wieder irgendwas wird. Dazwischen kommt, ja, ja. Aber vielleicht mal nicht, vielleicht einfach mal nicht. Wer weiß. Wir sind gespannt.
Ja. Möchtest du eigentlich noch einen Shoutout an den Washed King vergeben?
Weil er
deinem Freund Dylan die Leviten gelesen hat? Achso, nee, du wolltest nicht über Dylan sprechen. Dann sprich nur über den Washed King.
Ja, der Washed King. Ich meine, er hat schon ziemlich viele coole Sachen in seiner Karriere gemacht, ne? Aber das hat er noch nie geschafft. Mindestens 20 Punkte und 20 Rebounds.
Er arbeitet an diesen Layups. Ja. Tag für Tag.
LeBron ist einfach der König der Pressekonferenz. Entweder wusste er von Tag 1, wie die Weltgeschichte genau aussehen wird, oder oder hey, Freunde, findet ihr nicht auch, dass ich schon ein ziemlich geiler Typ bin? So, dieses.
Das Gute ist, das sagen ja dann auch immer alle, ja, stimmt, du hast recht, du bist
wirklich ziemlich geil. Genau. Also es ist so, ist immer sehr schön. Nein, aber natürlich wieder krasse Performance, auf jeden Fall. Muss man so sagen.
Ja, die beiden Layups waren schon echt gut.
Ja. Vor allem es gab ja auch noch ein Zitat von Brooks, glaube ich, wo er gesagt hat, dass er LeBron immer, also nach einem Regular-Season-Spiel, dass er LeBron gern links gehen lässt, also weil LeBron nicht gern über links zieht. Und man sollte einfach über die Allerbesten, bei denen man auch weiß, dass sie jegliches Zitat oder so, jegliche Aktion aufnehmen können, um sich dadurch zu motivieren, man sollte ihnen einfach dieses Futter nicht geben.
Wahrscheinlich nicht.
Auch nicht im Verlaufe einer Saison, weil es kann irgendwann halt einfach zurückkommen und dann bist du halt ganz schnell, stehst du halt dann dumm da. Also es ist einfach, und nicht nur einfach so persönlich, sondern dann stehst du auch insofern dumm da, als dass du dann halt rausfliegst, eventuell als Second Seed.
Ja.
Was sicherlich auch andere Gründe hat. Ich meine, da haben wir auch drüber gesprochen, dass das Matchup für die Grizzlies nicht optimal ist, aber ja, vielleicht weniger reden.
Das ist doch mal ein guter Rat von einem Podcast.
Wollte ich gerade auch sagen. Gold wert bei einem Audioformat. Ja. Aber vielleicht auch für uns jetzt der Anlass zu sagen, genug geredet für heute.
Ja.
Oder? Oder wolltest du noch was zum Wash King loswerden?
Nee, das kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Ich habe Gedanken.
Du hast Gedanken. Sie
eines Tages teilen.
Was für ein Cliffhanger. Perfekt. Ja. Damit gehen wir raus. Und bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das tun. Überall, wo es Podcasts gibt. Bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, schaut sehr gerne mal bei Patreon vorbei. Und wir schauen jetzt weiter Playoffs. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.